Ihr hört Radio Nordpol zu dem Prozess um den von der Polizei getöteten Mohamed Lamine Dramé. In dieser Folge dokumentieren wir den 25. Prozesstag am Dortmunder Landgericht. Bevor wir damit starten, möchten wir auf die aktuellen Ereignisse rund um den Prozess um den von der Polizei getöteten Ante P. in Mannheim hinweisen. Zur Erinnerung: Am 2. Mai 2022 erstickten zwei Polizeibeamte den fröhlichen und geselligen, so beschreibt ihn seine Mutter, Ante P. am helllichten Tag. Das Leben des 47-Jährigen endete auf einem belebten Platz im Zentrum von Mannheim. In Gedenken an diesen Tag formte sich die Initiative 2. Mai Mannheim und die beiden involvierten Polizisten wurden von der Staatsanwaltschaft Mannheim angeklagt. Wir haben den Prozess hier auch immer wieder dokumentiert. Ante P. war wie die meisten Opfer tödlicher Polizeigewalt psychisch erkrankt. Seine Familie hatte eine Einwanderungsgeschichte. Er selbst war von Armut betroffen und ähnlich wie in Dortmund wird auch hier vor Gericht eine Täter-Opfer-Umkehr betrieben, in dem Ante P. als gewalttätig, als eine Bedrohung für die Polizisten dargestellt wird. Der Prozess endete Anfang 2024 mit einer Geldstrafe über 6.000 Euro für den Hauptangeklagten und einem Freispruch für seinen Kollegen. Am 17. Oktober kam dann die Nachricht, dieses Urteil gegen den Hauptangeklagten wurde aufgehoben und wird erneut vor dem Landgericht Mannheim verhandelt. Die Familie von Ante P. hatte nach dem ersten Urteil des Landgerichts in Mannheim im März diesen Jahres Revision eingelegt. Wir zitieren dazu das Statement der Initiative 2. Mai Mannheim. Wir sind sehr froh, dass es zu einem ersten Prozess kam und eine Verurteilung durch das Landgericht in Mannheim erfolgte. Das Urteil blieb jedoch hinter den Erwartungen der Familie und vieler ProzessbeobachterInnen zurück. Wir mussten mit ansehen, wie privat bestellte Gutachter versuchten, Zweifel an dem Tod von Ante P. zu sehen und Vorurteile gegen Menschen mit psychischen Diagnosen geschürt wurden. Viele potenziell Betroffene fühlen sich in Mannheim nicht mehr sicher. Diese Revision ist auch für eine gesellschaftliche Aufarbeitung wichtig. Das Verfahren hat nicht nur viel psychische Kraft für die Familie bedeutet, sondern auch einen hohen finanziellen Einsatz. Geld, das die Familie nicht hat. Der Verlust des Sohnes und des Bruders führten zu Traumatisierung, die zu Arbeitsunfähigkeit und finanziellen Engpässen führt. Wir bitten daher, die Familie nicht allein zu lassen. Spendet jetzt! Die Better Place-Kampagne trägt den Titel Solidarische Begleitung für die Familie von Ante P. und wird von uns unter diesem Beitrag verlinkt. Kommen wir nun nach Dortmund zu dem 25. Prozesstag im Fall der Tötung Mohamed Lamine Dramés am Dortmunder Landgericht. Den 25. Prozesstag zu dokumentieren ist womöglich ein sinnloses Anliegen. Inhaltlich gibt es kaum etwas zu berichten. Dieser Prozesstag dauerte gerade einmal 20 Minuten und bestand aus der Befragung eines Polizisten, der den Tatort abgesperrt, sowie der Verlesung eines DNA-Gutachtens. Beides hat gar keinen Erkenntnisgewinn gebracht. Dokumentierbar ist daher eher die Erschöpfung über die Sinnlosigkeit von Strafgerichtsbarkeit, die hier offenkundig wird. Zudem entfällt der kommende Prozesstermin am 23.10. Im Gespräch betont Michelle allerdings, dass die kritische Öffentlichkeit, kritische Prozessbegleitung und solidarische Unterstützung der Nebenklage durch diese Prozessführung nicht an Dringlichkeit verlieren, sondern umso mehr gewinnen.
Ich bin genervt. Erschrocken, konsterniert über diese 20 Minuten. Es gab einen Zeugen, einen Polizisten, der den Tatort abgesperrt hat. Genau, die Art und Weise, wie der befragt wurde, war komplett lapidar. Hat inhaltlich auch nichts ergeben, aber genau, es hat sich auch niemand Mühe gegeben, sozusagen, in der Befragung. Der Richter natürlich auch nicht, der vorsitzende Richter, so wie wir ihn kennen. Und dann wurde noch ein Gutachten verlesen, ein DNA-Gutachten, wo sozusagen geschaut wurde an den Elektroden der Taser, welches Blut daran war und auch die Blutspuren an dem Auto, das da stand, wurden analysiert und abgeglichen mit Mohammeds Blut. Das hat wohl ergeben, dass das gleiche Blut ist. Die Verlesung war komplett lapidar, ganz schnell. Man konnte kaum verstehen, was gesagt wurde, also was vorgelesen wurde. Der Richter hat also hat teilweise so witzige Intonationen gemacht. Also er hat eigentlich einen Witz daraus gemacht. Genau, und 20 Minuten und dann war es halt vorbei sozusagen. Und also die Art und Weise ist weiterhin komplett würdelos. Also mehr lässt sich dazu nicht sagen. Es ist einfach würdelos, wie das, wie dieser Prozess hier gemacht wird. Die Frage ist, was soll das? Und was, also, es hat, dass das hier nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat, das wissen wir jetzt schon alle, aber es hat auch nichts mit, also es wird nicht mal mehr so getan, als hätte das irgendeinen Sinn, diese Verhandlung, sondern es ist einfach nur, also es wird einfach nur zum Witz gemacht, würdelos und ja.
Ja, danke dir. Ich glaube, mit einem ganz ähnlichen Eindruck sind heute viele auch aus dem Saal gekommen. Also die Kürze und auch irgendwie der Mangel an Mitgefühl sind auf jeden Fall was, was sich auch heute wieder sehr, sehr stark gezeigt hat. Es ging jetzt am Ende der kurzen Verhandlung heute auch noch um einen kurzen Ausblick auf die nächsten Prozesstage. Es kommen ja noch welche, am 23. Oktober nochmal und dann im November und in der ersten Dezemberhälfte. Es wurde heute uns auch schon ein bisschen angekündigt, welche Inhalte an den Prozesstagen noch so kommen werden. Magst du vielleicht kurz sagen, was erwartest du dir noch von diesen kommenden Tagen? Wir haben jetzt heute auch gesehen, es war schon wieder doch merklich mehr Publikum als über den Sommer da, was ja erstmal was ist, was vielleicht begrüßenswert ist, dass mehr Menschen irgendwie davon mitbekommen und auch die Realität innerhalb dieses Gerichtssaals mitbekommen. Wie blickst du so auf die kommenden Verhandlungstage?
Schwer zu sagen. Also wie gesagt, ich habe ja gerade schon meinen Eindruck geteilt, dass das überhaupt nicht mit dem gebotenen Ernst und sozusagen auch dem angemessen, was hier besprochen und verhandelt wird, vonstatten geht. Und also was anderes lässt sich ja auch eigentlich nicht mehr erwarten. Die Frage ist nur sozusagen, was kommt vielleicht von der Nebenklage noch? Ich weiß nicht, ob da noch ein paar Beweisanträge geplant sind oder so. Und dann die Plädoyers. Und vielleicht haben ja auch Sie und Lasanna den Wunsch und die Möglichkeit, noch mal ein paar Worte zu richten an Publikum und an das Gericht. Ja, also mehr lässt sich, glaube ich, nicht erwarten. Und ja, schön ist natürlich, dass weiterhin Publikum da ist und dass vor allem auch ein sehr viel solidarisches Publikum war heute. Und das zeigt schon, also es gibt zumindest Leute im Publikum, die irgendwie wissen, wie wichtig das ist, hier am Start zu sein und genau, die das Gegengewicht bilden zu dieser Lapidarität, der Richter da von sich gibt.
Wir haben entschieden, selbst einen inhaltlichen Schwerpunkt für diesen Beitrag zu setzen und den Fokus auf die lang erwartete Polizeistudie des Bundesministeriums zu setzen.
Ende September wurde die große und lange erwartete Polizeistudie des Bundesinnenministeriums veröffentlicht. Hintergrund der Studie sind die Debatten der schwarz-roten Bundesregierung, welche über eine Untersuchung zu Racial Profiling und Rassismus in der Polizei stritt. Der damalige Innenminister Horst Seehofer lehnt dies konsequent ab. Als Kompromiss einigten sich die damaligen Regierungsparteien auf eine Studie zum Berufsalltag sowie Einstellungen von BeamtInnen. Durchgeführt wurde die Untersuchung von der Hochschule der Polizei Münster. Wir haben uns die Studie sowie die Ergebnisse und die Hintergründe genauer angeschaut. Die Studie rühmt sich auf ihrer Internetseite direkt zu Beginn mit dem Einbezug verschiedener Berufsgruppen innerhalb der Polizei sowie einer Methodenvielfalt zur Erhebung der Daten. Allerdings nützt die größte Methodenvielfalt nicht, wenn eine Zusammenführung der jeweils erhobenen Daten zu unterschiedlichen Inhalten geschieht. Zudem sind die ausgewählten sozialwissenschaftlichen Methoden nicht passend zu den Inhalten und Themen. Wenngleich 400.000 BeamtInnen an einer Online-Befragung teilgenommen haben, so sind es doch lediglich 100 Personen, mit denen Interviews geführt worden sind. Es gibt Doktorarbeiten, die auf die gleiche Anzahl kommen und nicht vom BMI mit über 1 Million Euro gefördert werden. Neben der Work-Life-Balance und der Ausstattung der Arbeitsplätze konnten die Befragten in einem Online-Fragebogen Rückmeldung dazu geben, welche Faktoren die Motivation und die Arbeitszufriedenheit stärken oder minimieren. Ein weiteres Thema der Befragung war Gewalt gegenüber PolizeibeamtInnen. Ja, genau, richtig gehört. Es ging um die psychische Belastung, die Cops erleben, wenn sie zum Beispiel beleidigt werden. Eine Diskussion zum Gewaltverhältnis findet nicht statt. Dabei zeigen viele aktuelle Studien, dass PolizeibeamtInnen zum Beispiel Schmerzgriffe oder ähnliches nicht als Gewalt gegen Zivilisten wahrnehmen, sondern als Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit. Zuletzt belegt auch durch die Studie von Stephanie Schmidt zu Affekt und Polizei. Aussagen zu strukturellem Rassismus innerhalb der Polizei erhalten wir wenig. Zum einen, weil die Studie nicht danach gefragt hat, zum anderen, weil Daten, die auf Rassismus hinweisen, nicht weiter nachgegangen wird. So nehmen zwar ein Drittel aller Befragten rassistische Äußerungen im Berufsalltag wahr, gegen wen sich diese richten, welche Strukturen diese Äußerungen befördern und von wem diese Aussagen kommen, berichtet die Studie nicht. Ein weiteres Beispiel. 13% der Befragten äußern sich ablehnend gegenüber Asylsuchenden und Menschen muslimischen Glaubens. 59% äußern sich dahingehend ambivalent. Trotz dieser erschreckend hohen Anteile ist die Studienleiterin Anja Schmiemann entspannt. Die Cops haben auch angeklickt, dass sie eine demokratische Gesellschaft befürworten. Im Großen und Ganzen also verfassungstreu. Na dann ist ja alles gut. In der anstehenden Folgeförderung möchte Frau Schmiemann sich zum Beispiel der Aufarbeitung von den Belastungen am Arbeitsplatz der BeamtInnen widmen. Ein weiterer trauriger Meilenstein in der Karriere von Frau Faeser, der aktuellen Bundesinnenministerin. Sie bleibt der Tradition von Horst Seehofer treu. Wir schließen uns der Kritik von Raphael Bär zur Studie an und gehen sogar noch einen Schritt weiter. Während dieser die Ergebnisse alarmierend findet, die Studie selbst jedoch eine gute Gesprächsgrundlage bietet, verurteilen wir die Studie als weiteren Schlag ins Gesicht für Opfer und Angehörige von Polizeigewalt, die weiterhin lediglich aus der solidarischen Zivilgesellschaft heraus Unterstützung erfahren. Auch der Solidaritätskreis Justice for Mohammed hat einen Blick in die Studie geworfen.
Diese Polizeistudie hat uns viel zu denken gegeben. Viele erinnern sich bestimmt daran, dass die ja entstanden ist, nachdem 2020 im Rahmen von Black Lives Matter das Thema Rassismus in der Polizei vielleicht erstmals in meiner Lebenszeit und Erinnerung politisch mehr verhandelt wurde, sodass auch die Bundespolitik davor die Augen nicht verschließen konnte. Und viele erinnern sich bestimmt auch, dass Horst Seehofer seine Polizei sehr, sehr verteidigt hat und überhaupt nur die Möglichkeit von Rassismus bei der Polizei völlig abgewehrt hat und gesagt hat, das gibt's eh nicht, deswegen brauchen wir auch gar keine Studie dazu. Und auch wenn es auch Gegenwind dagegen gab, ist dann doch auch am Ende eine Studie herausgekommen, die tatsächlich vorkommenden Rassismus in der Polizei gar nicht wirklich abfragt. Man muss dazu sagen, dass das eine Studie ist, die den Anspruch hatte, politisch unabhängig zu sein oder auch den Anschein danach erweckt. Es ist tatsächlich so, dass die von Forschenden an der Polizeihochschule eigeninitiativ erarbeitet und vorgeschlagen wurde. Und dennoch betrachten wir einige der Schlüsse, die jetzt daraus gezogen werden als problematisch und wollen uns die Studie ein bisschen genauer anschauen. Es ist eben so, wie der Titel der Studie ja schon sagt, dass sie eben nicht in erster Linie Gewalt durch die Polizei, ausgehend von der Polizei oder Möglichkeitsstrukturen für Gewalt durch diskriminierende Einstellungen abfragt. Das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Studie, sondern eben vor allem Alltag, Berufswünsche und Gewalterfahrungen, die BeamtInnen selbst im Dienst machen, ins Zentrum stellt. Und vielleicht ist das ein erster Einstieg auch in eine Kritik am Forschungsdesign, nämlich dass der Gewaltbegriff, wenn über Gewalt an BeamtInnen gesprochen wird, gar nicht richtig geklärt und definiert wird. Also die recht hohe Zahl an Gewaltvorfällen, die 40.000 befragten BeamtInnen, die freiwillig an dieser Online-Befragung teilgenommen haben, berichten, die stellt sich dann heraus, bestehen zu 67% aus Beleidigungsdelikten, also aus einer verbalen Form von Gewalt, wenn man das in dem Fall so nennen möchte, was ja aber etwas ist, was sozusagen vielleicht erstmal auch klargestellt werden müsste als eine Gewaltdefinition. Und andersherum, also verbal angegangen zu werden, auch beleidigt zu werden von PolizistInnen, was eine alltägliche Erfahrung für viele Menschen ist, die besonders vulnerabel sind, wahrscheinlich andersherum in einer Studie über Polizeigewalt sehr, sehr gerechtfertigt werden müsste. Machen wir mal weiter mit dem, was denn dann jetzt tatsächlich zum Thema Rassismus rausgekommen ist bei der Studie. Also es wird auf jeden Fall nicht nach Strukturen gefragt, die Rassismus begünstigen, sondern vor allem, wenn dann eher nach den Einstellungen der BeamtInnen. Und die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass mehrheitlich BeamtInnen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung entsprechen und von Toleranz und Zustimmung zur Demokratie geprägt ist, was auch immer das dann schlussendlich heißen soll, zeigt aber auch auf, dass es eben auch nicht bei allen der Fall ist, sondern dass es auch einen Teil gibt, und zwar 1% der von den 40.000 Befragten, also 400 von ihnen, ein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben, was, finde ich, schon auch eine sehr bemerkenswerte Zahl ist, wenn man sich mal überlegt, die Leute haben freiwillig daran teilgenommen und wussten ja auch, worum es geht, und irgendwo ja vielleicht schon auch den Wunsch gehabt, sich selbst als auch eben ihren Beruf sozial erwünscht, eben halt auch positiv darzustellen. Und daneben gab es wohl scheinbar noch einen, es ist nicht ganz klar, wie groß die Zahl ist, Anteil der Befragten, die ein in Anführungszeichen nur ambivalent unentschlossen sich zaghaft zur Unterstützung der Demokratie geäußert haben. Es werden immer wieder Parallelen gezogen oder Vergleiche gezogen zu der sogenannten Mitte-Studie.
In der wird versucht, der Durchschnitt der deutschen Bevölkerung zu befragen, und eben jetzt hier der Vergleich hergestellt zu einer Studie, in der nur PolizeibeamtInnen befragt wurden.
Genau, und im Vergleich zu der Mitte-Studie kommt jetzt auch diese Studie zu der Erkenntnis, dass menschenfeindliche Positionen sich wie im Rest der Bevölkerung eben auch in der Polizei feststellen lassen. PolizistInnen im Vergleich zum Durchschnitt der Bevölkerung etwas weniger vorurteilsbehaftet gegenüber Frauen und MuslimInnen sind, dahingegen aber dann stärkere Abwertungstendenzen gegenüber Asylsuchenden und wohnungslosen Menschen haben, als jetzt also im Vergleich zu dem Durchschnitt der Bevölkerung. Und die verantwortliche Person für die Studie erklärt sich das so, dass eben in den letzten Jahren die Gesellschaft im Gesamten ja nach rechts gerückt sei und dementsprechend dann auch die Einstellungen der PolizistInnen, als wären sie halt einfach so ein Abbild der Gesellschaft.
Und ich finde, dieser Vergleich mit der Mitte-Studie geht an vielen Stellen gar nicht gut auf. Nicht nur, weil die Forschungsdesigns ganz verschieden sind und das ja sehr stark beeinflusst auch, wie Ergebnisse sich dann gestalten, sondern vor allem auch dadurch, dass der Maßstab an PolizistInnen ein ganz anderer sein müsste. Natürlich sind menschenfeindliche Einstellungen bei allen Menschen in der Gesellschaft ein Problem und gefährlich. Und gleichzeitig ist es natürlich besonders gefährlich, wenn Menschen mit institutioneller Macht und Gewalt und insbesondere auch mit Waffengewalt und mit der Möglichkeit, Menschen zu verletzen, zu töten, einzusperren, ausgestattet sind. Und die Frage nach der Legitimation von PolizeibeamtInnen sich nochmal neu stellt, wenn jetzt immerhin 1% der, wie du sagst, wahrscheinlich sehr, sehr ausgewählten und nach sozialer Erwünschtheit antwortenden PolizistInnen kein gefestigt demokratisches Weltbild hat. wo ja die Erzählung der Polizei ist, dass sie die Demokratie zu schützen haben. Das heißt, hier müsste eigentlich ein viel höherer Anspruch an ja, diskriminierungskritische Einstellungen und auch Unterstützung der Demokratie da sein. Und das ist ganz offenbar nicht der Fall.
Was auch spannend ist, ist, dass die Studie dann am Ende zu dem Ergebnis kommt, die Polizei habe kein Rassismusproblem. Aber das Problem an der Stelle ist ja eher das Design der Studie, also dass die Studie da ja gar nicht explizit nachgefragt hat. Also von daher kann diese Studie diese Frage, ob es einen strukturellen Rassismus in der Polizei gibt, gar nicht beantworten.
Auch noch spannend ist der Aspekt der Zwischenberichte und jetzt der endgültigen Veröffentlichung der Ergebnisse. Es wurden ja Zwischenberichte noch während der laufenden Studie schon veröffentlicht und es war festzustellen, dass jetzt im Unterschied zu dem Zwischenbericht von letztem Jahr 2023 jetzt im endgültigen Ergebnis die menschenfeindlichen Einstellungen gegenüber muslimischen Menschen und Asylsuchenden angestiegen sind. Das wurde eben versucht zu erklären mit einem allgemeinen Rechtsruck der Gesellschaft, wo man natürlich auch sagen muss, okay, ein paar Monate sind ein kleiner Zeitraum, um eine rapide Zunahme menschenfeindlicher Einstellungen schon messbar sichtbar zu haben. Und gleichzeitig gilt auch hier wieder, PolizistInnen sollten auch über tagespolitische Entwicklungen hinweg eine gefestigte Einstellung gegen Menschenfeindlichkeit und für Demokratie haben, die nicht wanken sollte, je nachdem, was gerade passiert und wie sich auch Diskurs über, ne, das war jetzt auch ein großes Thema, nachdem ein Polizist in Mannheim getötet wurde, auch um die Gefährdung der Polizei, auch vermeintlich durch bestimmte gesellschaftliche Gruppen, so größer wurde. Da muss man einfach sagen, das darf nicht passieren, dass innerhalb kurzer Zeit schon ohnehin schon bestehende Vorurteile und Diskriminierungen nochmal ansteigen in der Polizei, auf die ein demokratischer Staat, dieser demokratische Staat sich verlässt. Sowas darf nicht passieren. Wir wissen also, trotz aller uns bekannt, also aus der empirischen Sozialforschung bekannten Effekte, die die Ergebnisse solcher freiwilligen, anonymen Studien mit sich tragen, gibt es PolizistInnen, und zwar 400 von nur diesem Sample, die befragt wurden, die ein gefestigt rechtsextremes Weltbild haben. Wir wissen, dass in der Polizei jetzt in diesem großen Sample an Befragten die Abwertungstendenzen gegenüber wohnungslosen und asylsuchenden Menschen messbar höher sind als in der Gesamtbevölkerung und dass die in den letzten Monaten angestiegen ist. Wir wissen, dass es eine Menge an befragten PolizistInnen gibt, die sich nicht eindeutig zur Demokratie als besten Staatsform bekennen.
72% der Befragten.
Das ist sehr viel.
Ja.
Und das in einem staatlichen Setting, in dem die explizite Aufgabe der Polizei ist, die Demokratie zu schützen. Das ist schlecht. Und wir wollen nur noch ganz kurz als Ausblick und zum Abschluss dieses Themas die sozusagen die parallel entstandene Studie aus Niedersachsen, auch von der Polizeihochschule ausgehend, benennen, die von Astrid Jakobsen unter anderem bearbeitet wurde, in der deutlich kritischer und mit einem aussagekräftigeren Forschungsdesign nochmal diese Themen angegangen wurden. Und um nur eine Sache daraus kurz noch hervorzuheben, da wurden auf jeden Fall ganz klar festgestellt, dass innerhalb der Polizei, und das wurde auch sehr gut eigentlich herausgearbeitet, wie solches in Anführungszeichen Wissen entsteht, dass es auf jeden Fall klare Vorurteile und Assoziationen mit Menschen von vermeintlichen oder tatsächlichen Herkunftsländern aus Herkunftsländern gibt. Also zum Beispiel arabisch oder türkisch aussehenden jungen Männern zunehmend pauschal Polizeifeindlichkeit und Respektlosigkeit unterstellt wird, was natürlich auch reale Konsequenzen für Polizeialltag und alltägliche Interaktionen, die Menschen mit Polizistinnen haben, hat. Also so Polizistinnen, sagt diese Studie, Menschen, die die so einordnen, auch ohne konkreten Anlass, eher ungeduldig, streng und mit missbilligenden und ablehnenden Kommentaren begegnen. Also da sieht man nochmal, dass diese Einstellung, über die wir jetzt gesprochen haben, nicht einfach nur private Überzeugungen oder politische Einstellungen von PolizistInnen sind und die dann im Job ganz neutrale Violence Workers wären, sondern das zeigen ja auch ganz tolle aktuelle Studien über die Polizei, zum Beispiel das tolle Buch Affekt und Polizei von Stefanie Schmidt arbeitet das hervorragend nochmal raus, dass Überzeugungen und Affekte auch, die ja auch was damit zu tun haben, was Menschen an politischen Überzeugungen so haben, sehr, sehr reale Auswirkungen auf die Menschen haben, denen sie im Berufsalltag begegnen.
Wir sprechen jetzt noch über das Konzeptpapier der Polizei NRW zu Kompetenzen im Umgang mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen.
In NRW wurde 2024 Anpassung in den fortbildungsfachlichen Maßnahmen für PolizeibeamtInnen eingeführt. Ziel sei die Erhaltung und der Ausbau der Kompetenzen im Umgang mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen. So das Konzeptpapier. In diesem wird der 8. August 2022 als auslösendes Ereignis für die Entwicklung des neuen Konzeptes benannt.
Das ist ein in jüngerer Zeit entwickeltes Konzeptpapier, was die Polizei Nordrhein-Westfalen betrifft. Und wir sprechen darüber, weil es im letzten Verhandlungstag im September Thema wurde und auch immer schon mal als Bezugspunkt für Verbesserungen oder Learnings aus dem Einsatz gegen Mohammed genannt wurde. Ich spreche jetzt mit Toni vom Soli-Kreis für Mohammed und wir wollen uns dieses Konzept ein bisschen anschauen und darüber sprechen. Kannst du uns erstmal einen groben Überblick darüber geben, worum es in diesem Konzeptpapier so geht?
Im Groben geht es eben um eine Professionalisierung der Polizei im Umgang mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen. Diesen Prozess haben sie verstärkt begonnen, laut Aussagen der Polizei, eben nach dem tödlichen Einsatz gegen Mohammed und dem daraufhin entstandenen zivilgesellschaftlichen Druck auf die Polizei. Und Kernpunkte dieses Konzepts sind drei Maßnahmen. Also die erste Maßnahme ist, dass es für alle PolizistInnen zwei zusätzliche Trainingstage geben soll in dem sogenannten Situationstraining. Und ein Tag davon widmet sich nur Situationen mit Menschen in suizidalen Situationen. Die zweite Maßnahme klingt ein bisschen lustig, ehrlich gesagt auch. Also da soll verpflichtend für alle PolizistInnen ein Podcast gehört werden, über den nochmal Wissensvermittlung und auch so eine Sensibilisierung stattfinden soll für gewisse Einsatzsituationen, in denen auch PolizistInnen von bestimmten Einsatzsituationen erzählen, die sich dann eben auch auf Menschen in Ausnahmesituationen, in psychischen Ausnahmesituationen beziehen. Und die dritte Maßnahme ist dann nochmal spezialisiert auf Führungskräfte. 1800 Führungskräfte sind das in NRW, die eine Sensibilisierung erhalten sollen zu einem Verständnis davon, was es für unterschiedliche psychische Ausnahmesituationen gibt, welchen sie begegnen können, wie diese, sag ich mal, auch so aussehen können, also woran sie auch erkennen können, dass eine Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und auch Wissensvermittlung darüber, ja, welche Bedürfnisse könnten Menschen in der Situation dann eben halt auch haben und wie kann es dann gut sein, angemessen sein, damit umzugehen. Das sind so die drei Kernmaßnahmen, sag ich mal. Außerdem wo sie sich auch ganz explizit auf den Einsatz am 8.8. beziehen, ist eine Tragepflicht für Bodycams, dass die jetzt eben landeseinheitlich eingeführt wird. Damit wollen sie aber, wie man nicht vermeintlich denken könnte, irgendwie ihr eigenes Verhalten kontrollieren oder da nochmal so eine Kontrollinstanz reinbringen, sondern es geht um die Eigensicherung. Also Bodycams, genau, dienen der Eigensicherung und nicht dem Schutz der zivilen Bevölkerung.
Ein letztes Thema, was dann auch noch ein Anhang an das sozusagen ein Zusatz zu diesen drei Neuerungen in dem Konzept ist, ist das Thema Kommunikation mit fremdsprachigen Personen. Auch was im Kontext des Einsatzes gegen Mohammed ja ein wichtiges Thema hätte sein können. Ich habe beim Lesen davon den Eindruck bekommen, dass das extrem in den Kinderschuhen steckt. Der konkrete Vorschlag, also der Satz fängt an mit, so könnten beispielsweise Dolmetscherinnen und Dolmetscher angefordert oder Übersetzungs-Apps genutzt werden. Das Letzteres wurde ja auch bei dem Einsatz wohl zumindest von den SozialarbeiterInnen gemacht. Wir wissen nicht, ob es von der Polizei auch. Das, was für mich so sehr desperat wirkt, ist der Zusatz, dass PolizeibeamtInnen angehalten werden, sich gegenseitig in Einsätzen zu unterstützen, indem ein Beschäftigte, die besondere Sprachkenntnisse haben, eine telefonische Erreichbarkeit in ihrer Leitstelle hinterlegen und dann angerufen werden können, wenn diese spezifische Sprachkenntnis gebraucht wird. Das ist für mich jetzt nicht nur aus arbeitsrechtlicher Perspektive ein bisschen fragwürdig, sondern auch fragt man sich natürlich, warum die Polizei so wenig auch Ressourcen da reinsteckt in dieser Postmigrationsgesellschaft, die eine mehrsprachige Gesellschaft ist. Also wie das sein kann, dass dieser lächerliche Versuch, eine mehrsprachige Arbeit der Polizei zu ermöglichen, das Einzige sein kann, was der Polizei in Jahrzehnten Migrationsgesellschaft eingefallen ist. Und wir haben auch beim Prozesstag noch darüber geredet, dass es ja auch Apps gibt zum Beispiel, die das schon lange auch ermöglichen und eben nicht dadurch, dass man einen Kollegen in einem Feierabend anruft, sondern die das sozusagen institutionalisieren und auch ja, MuttersprachlerInnen dann mit einem in Verbindung setzen. Also das war so eine Maßnahme, über die ich noch gestolpert bin, weil die so besonders lachhaft wirkte, gemessen an der realen Situation in dieser Gesellschaft, in der Mehrsprachigkeit eine absolute Notwendigkeit ist, um als Person, die im Auftrag zur Sicherung der Öffentlichkeit unterwegs ist und Zwangsmittel einsetzt, wenn sie nicht mehr weiter weiß.
Ja, ich finde, das spricht eigentlich sehr symptomatisch für dieses gesamte Konzeptpapier, das so mein Eindruck ist. Man hatte so das Gefühl, man muss jetzt ganz dringend irgendwas da aufs Papier bringen, irgendwelche Maßnahmen beschließen, die dann ja sehr medienwirksam erscheinen. Aber wenn man sich das mal anschaut, da ist ja jetzt wirklich nicht viel zu holen in diesem Konzept. Also die Strukturen der Polizei, die Aufgaben der Polizei verändern sich dadurch nicht und daher auch eben ihre Herrschaftsrolle und die Unterdrückung besonders mehrfach marginalisierter Menschen wird dadurch nicht beendet und das Töten der Polizei und Sterben durch die Polizei wahrscheinlich leider auch nicht.
Ich will vielleicht als zynisches Ende dieses Themas noch einen der ersten einleitenden Sätze aus diesem MEPAS, also Menschen in psychischen Ausnahmesituationen, Konzepts vorlesen. Und zwar, dass, Zitat, herausragende Anforderungen an Eigenverantwortung, Empathie, Entschlossenheit, interkulturelle Kompetenzen, kommunikative Fähigkeiten und Konfliktfähigkeit der eingesetzten Kräfte, also Polizeibeamten, gestellt werden. Das ist sozusagen die Grundlage, auf der dieses Konzept operiert. Und ich glaube, für alle Menschen, die schon mal von der Polizei kontrolliert wurden oder Subjekte von Polizeieinsätzen wurden, ist das was, worüber man nur lachen kann. Das im Vergleich zu der Realität vom Umgang mit PolizeibeamtInnen, mit allen Leuten, die ihnen vielleicht nicht so ganz gefallen gerade. Ja, also dieser Kontrast könnte nicht größer sein, denke ich. Und auch all diese Stichworte sind ja Dinge, die in dem Einsatz gegen Mohammed absolut zu vermissen waren. Noch dazu ist es ja so, das haben wir im letzten Verhandlungstag gelernt, dass das Konzeptpapier jetzt gerade noch nicht geleert wird. Also es war eine Führungskraft, die ja befragt worden, die selber noch keine Auskunft geben konnte, was dieses Papier genau beinhaltet. Man kann es googeln, muss man halt wollen. Also wir wissen jetzt, was da drin steht. Diese Führungsperson wusste es noch nicht, weil das noch gar nicht an dem Punkt ist, an dem das Führungskräften geleert wurde, damit die wiederum das an BeamtInnen weitergeben können. Das heißt, auch dieser winzig kleine Schritt zu einer kosmetischen Veränderung oder einer Reform innerhalb der Polizei in Bezug auf psychische Ausnahmesituationen, wo nochmal ein extra Abschnitt für fremdsprachige Personen gesetzt wird, ist auch noch nicht passiert. Und es wird hier zweimal im Konzept auf den Einsatz gegen Mohammed Bezug genommen. Und es wurde uns auch in der Verhandlung so präsentiert, dass dieser Einsatz die Arbeit an diesem Konzept beschleunigt hat. Aber die Implementierung, auf die warten wir trotzdem noch.
Kommt zur regelmäßigen Mahnwache des Solidaritätskreises Justice for Mohammed, an den Prozesstagen am Landgericht sowie am Kurt-Piel-Platz immer am ersten Montag im Monat. Das heißt, am 4.11. findet die nächste Mahnwache statt. Außerdem findet am 14. Dezember in Dortmund die Demo zum Prozessende statt. Kommt am 14.12. nach Dortmund, um gemeinsam und solidarisch noch einmal die Gelegenheit zu nutzen, um für Gerechtigkeit für Mohammed und gegen Polizeigewalt, Rassismus und Ableismus zu demonstrieren. Wir bedanken uns bei allen Menschen, die mit uns gesprochen haben und tatkräftig den Prozess begleiten und die Brüder Sidi und Lassana unterstützen. Shoutout an das Komitee für Grundrechte für die Zurverfügungstellung des Protokolls. Solidarische Grüße an die Familie Dramé. Wir sind an eurer Seite. No justice, no peace.